In der Zoom-Erlebniswelt gibt es Führungen und viele weitere Angebote. In der heutigen Podcast-Folge treffen wir uns mit Marion Thiele. Sie ist Zoolotsin und macht genau solche Führungen. Speziell für uns hat sie sich auf eine Special-Podcast-Führung eingelassen. Was sich dahinter verbirgt, das hören Sie gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Rangezoomt, Ihr Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Rangezoomt. Und wie Sie an den Umgebungsgeräuschen hören, sind wir heute ein bisschen draußen unterwegs, nämlich direkt hier im Zoo. Und ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Der Vincent ist bei mir. Hi Vince.
Hallo.
Sag mal, hast du deine 7-Meilen-Stiefel angezogen? Denn wir wollen heute eine Zooführung machen.
Aber sowas von angezogen und zugemacht.
Genau, und dafür stehen wir jetzt hier gerade auf dem Vorplatz bei der Zoom-Erlebniswelt und suchen die Marion. Denn die Marion wird uns heute ein bisschen durch die Erlebniswelten führen. Nicht komplett, aber so ein bisschen. Jetzt müssen wir gucken, wir sollen zum Meeting Point, das ist an den Treppenstufen. Da sind wir auch und ich glaube, da ist sie auch schon. Also, gehen wir mal drauf zu und sagen Hallo Marion.
Hallo. Hallo, guten Tag, herzlich willkommen in der Zoom-Erlebniswelt.
Hi, schön, dass du da bist. Wir haben gesagt, wir wollen uns heute ein bisschen auf den Weg machen und ja, uns das eine oder andere angucken, so als wenn es eine Führung wäre. Der Vincent ist dabei, du bist dabei. Aber vielleicht zu Beginn ein bisschen zu dir. Du bist Zoolotsin hier im Zoo, so nennt man das. Aber was ist eine Zoolotsin eigentlich so genau?
Ja, genau, Zoolotsin wird das hier genannt. Im Endeffekt machen wir zum Beispiel Führungen mit Besuchern, die das buchen, oder wir sind auch zuständig, wenn hier Aktionstage sind, und bereiten dann Stände zum Beispiel vor und erklären ganz viel hier über unsere Tiere, gehen auf Promos außerhalb des Zoos auch und zeigen dort, wie eben unsere Arbeit aussieht und ja, was der Zoo für Aufgaben hat, betreiben eben Aufklärungsarbeit hier im Zoo und ja, kennen uns einfach super überall mit den Tieren hier aus.
Ja, wunderbar. Und das wollen wir mal testen ein bisschen. Wir machen uns jetzt schon mal auf den Weg. Wir können ja, da wir heute mobil unterwegs sind, uns auch ein bisschen unterhalten. Wo gehen wir jetzt überhaupt hin? Oder darf man das noch nicht verraten?
Wir gehen zuerst nach Asien. So viel darf ich verraten.
Ah, okay, nach Asien. Also, dann sind wir ein bisschen unterwegs. Sag mal zu dir, ich habe mich natürlich ein wenig vorbereitet und habe gehört, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger hier in der Zoom-Erlebniswelt. Seit wann genau?
Seit 2016, war aber zwischenzeitlich schon ein Jahr wieder weg oder anderthalb Jahre. Begonnen hat das alles mit einer Ausbildung zur Tierpflegerin, bin ich hierher gekommen.
Da wollte ich nämlich darauf hinaus. Du bist nämlich eigentlich auch Tierpflegerin, ne?
Ja, genau. Ich habe hier meine Ausbildung gemacht in Gelsenkirchen, auch ein Jahr hier danach noch gearbeitet und bin dann für ein Jahr noch nach Dortmund in den Zoo gewechselt und habe dann leider festgestellt, dass ich das körperlich nicht bis Ende 60 schaffe und habe mich dann entschieden, eben noch mal einen anderen Weg einzuschlagen, mein Abitur zu machen. Aber man kommt einfach nie aus der Zoowelt ganz raus. Das ist wie eine große Familie hier.
Ja, das wollte ich sagen. Also das merkt man ja schon. Wir haben jetzt das Asienportal durchschritten, kann man sagen. Deswegen halt ein bisschen mehr. Und sind jetzt hier schon genau auf dem Weg. Sag mal, du sagtest gerade Zoolotsen, ihr macht Promos und so weiter. Also Führungen und Ähnliches. Es gibt aber spezielle Führungen, ne?
Also, ja, genau.
Also was habt ihr da so?
Wir haben natürlich angefangen bei Kindergeburtstagen, die wir hier haben, drei verschiedene. Und dann haben wir eine ganz normale Erlebnisexpedition, wo wir mit den Leuten eine ganz normale Führung durch eine der Welten machen und eben über die Tiere erzählen, auch mit einem Highlight dann quasi als Fütterung. Und dann haben wir Morgensafaris, genau. wo wir morgens eben dann mit den Besuchern in den Zoo gehen und zeigen, wie ist das morgens eigentlich, gerade wenn die Sonne aufgeht, die Tiere alle noch ein bisschen verschlafen sind.
Also das heißt Morgensafari ist, wenn eigentlich noch niemand im Zoo ist?
Genau, das ist vor Öffnung des Zoos und dann, ja, die Tiere kommen langsam auf die Anlagen, der Zoo erwacht so, die Tierpfleger machen erstmal alles sauber, das ist auch ganz spannend für die Besucher.
Ist das denn anders? Also geht so ein Tag im Zoo, geht der irgendwie anders los? Ist er, also spürt man da so ein bisschen verschlafene Atmosphäre?
Ja, auf jeden Fall. Dann ist hier wirklich noch Trubel auf den Anlagen, weniger auf den Wegen. Wenn später voll wird, ist hier natürlich immer viel los. Viele Tiere legen sich gerne in den Schatten, ziehen sich zurück, gerade im Sommer ein bisschen. Und morgens ist hier Großfütterung überall. Die Tiere kommen, fressen so, dass sie meistens von den Besuchern eben auch gesehen werden und sind immer auch noch ein bisschen müde. Gerade die Flusspferde gehen dann gerne mal aus dem Wasser heraus. Das ist eigentlich sehr, sehr schön für Besucher.
Du sagst gerade Themenexkursion. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Da gibt es verschiedene Themen auch. Zum Beispiel dann Liebe hier im Zoo oder lustige Anekdoten, Botschafter des Zoos. Also in dem Fall dann Tierarten, die einfach sehr geschützt sind oder sehr selten. Zum Beispiel der Eisbär oder auch die Giraffe. Und ja, wie die als Botschafter fungieren, wie der Winterwechsel hier aussieht, also Jahreszeiten im Zoo.
Okay, frage ich doch gleich mal weiter. Anderer Begriff, der mir aufgefallen ist, ist Schnupperkurs. Mhm. Ja, was macht man dann mit den Tieren um die Wette? Schnuppern ist es wahrscheinlich nicht.
Nein, genau das ist es nicht. Aber man kann für ein paar Stunden Tierpfleger sein und einfach mal mitarbeiten und sich so einen Einblick verschaffen. Also man kommt dann morgens auch schon vor Beginn des Zoos, vor Öffnung des Zoos, hierher quasi. Um 7.30 Uhr beginnt das Ganze und bekommt dann eben ja, einen Bereich. In dem Fall kann man sich den aussuchen vorher, wenn man das bucht. Zum Beispiel könnte man jetzt auch nach Afrika 1 gehen, wo die Giraffen leben. Kann da dann mal reinschnuppern. Was machen die Tierpfleger den ganzen Tag? Helfen natürlich auch, man steht nicht nur daneben. Sie dürfen dann mal misten, gucken, wie sich das anfühlt, Gehege ausfegen oder Futter zubereiten und kriegen so eben einen Einblick in die Arbeit des Tierpflegers.
Aber das ist jetzt nicht ausschließlich nur so eine Schaunummer, sondern man muss das schon richtig anfassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also keiner muss, alle dürfen, ja, okay. Aber die meisten wollen natürlich auch gerne. Und ja, dementsprechend muss man dann da auch ordentlich, also die schwitzen meist schon ganz gut.
In einer der letzten Folgen haben wir ja auch mit Jan Schiller gesprochen. Der sagte ja auch, es ist körperlich schon anstrengend, der Beruf des Tierpflegers. Ne?
Auf jeden Fall. Also viele schaffen es eben gar nicht ohne Probleme bis zur Rente, sondern müssen vorher aus gesundheitlichen Problemen sogar schon aufhören. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Man ist da immer mit Herz dabei. Das ist ein Herzensberuf. Und ja, das tut dann natürlich umso mehr weh, wenn man da aufhören muss dann später.
Lass uns noch mal eben über den letzten Punkt sprechen, den ich ganz spannend finde. Und ich weiß nicht, ob der Vincent da vielleicht auch ein bisschen hellhörig wird. Ihr hattet über Kindergeburtstage oder du hattest über Kindergeburtstage gesprochen. Mhm. Also da besteht auch die Möglichkeit, hier seinen Kindergeburtstag zu feiern. Und man bekommt am Ende aber keinen Löwen, oder?
Nee, leider nicht. die haben wir ja nicht zu verschenken. Aber genau, wir haben verschiedene Kindergeburtstage, einen in Afrika, einen in Alaska und eine große Weltreise und noch den Bauernhof-Kindergeburtstag seit wenigen Monaten, der ganz neu ist. Der ist eher für kleinere Kinder, also von 4 bis 6 Jahren. Das ist natürlich dann ein bisschen, um die auf dem Bauernhof mitarbeiten, mal ja, eine Kuh streicheln, die Anlage bei den Kontakttieren machen, also Schafe und Ziegen, Mäuse füttern etc. Und ja, die Afrika- und Alaska-Geburtstage sind so ein bisschen, ja, für die Älteren dann schon, von 6- bis 10-Jährige meistens, die das dann buchen, wo man dann durch die jeweilige Welt geht. Und das ist alles so ein bisschen spielerisch aufgezogen, weil den Kindern brauche ich nicht erzählen, wie lang die Tragzeit von irgendeinem Tier ist. Das interessiert die alle herzlich wenig natürlich, kann ich gut verstehen. Da geht es dann eher um, ne, ein bisschen so eine Schnitzeljagd und ja, ein paar Rätsel lösen, worauf die immer total Lust haben. Und die große Weltreise ist eher ein bisschen für die ältere Kinder, weil es ein ziemlich weiter Weg ist, den man dann hier durch die Zoom-Erlebniswelt geht. Es sind alle drei Welten inbegriffen. Und auch da werden natürlich dann wieder ein paar Spiele und ein paar Fakten ja, rausgehauen. Und das ist aber mit 6-Jährigen natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die haben nach 1,5 Stunden meist, sind die platt.
Ja, ist klar.
Und genau, so, da ist dann meist Ende. Und man muss dann aber immer noch, so, wir gehen jetzt weiter und weiter. Das ist natürlich relativ anstrengend, auch für die Kinder dann.
Gut, ihr habt ja hier auch einiges an Wege zu absolvieren. Das erleben wir ja jetzt gerade hier auch, da wir fleißig unterwegs sind. Wir sind noch nicht ganz am ersten Ziel angekommen, aber ich glaube gleich. Wo sind wir denn?
Bei den Trampeltieren sind wir jetzt angekommen.
Bei den Trampeltieren. Die sind in Asien.
Genau. Relativ mittig. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein.
Okay.
So, gucken wir mal, ob jemand zu Hause ist.
Wir sind jetzt ein bisschen hinter dem Gehege, also wahrscheinlich da, wo man als Besucher normalerweise nur im Zuge einer Führung reinkommt, oder?
Ja, genau. Also hier auch bei den Kindergeburtstagen, zum Beispiel bei einer großen Weltreise, kann man dann zum Beispiel ein Trampeltier-Highlight buchen. Das machen wir jetzt eben auch. Die Tierpfleger stellen uns da mal ein bisschen Futter bereit. Wir haben heute einen großen Eimer Möhren.
Oh ja, das sieht doch super aus, einen großen Eimer Möhren. Vincent, vielleicht wärst du mal so nett und würdest den
Ich nehme den Eimer gerne.
Genau.
Und die stehen auch alle schon, ganz gespannt.
Die werden schon erwartet.
Oh, das sehe ich. Wir werden erwartet. Zwei Stück sind schon da. Die dritte Trampeltier ist auf dem Weg.
Komm, Tali.
Okay.
Hi, mein Schatz. Eine Möhre für dich.
Dann wollen wir mal probieren.
Ja.
Muss man auf irgendwas achten, wenn man, also ich meine, beim Pferd sagt man immer, man muss irgendwie das mit der flachen Hand geben oder so. Gibt es hier auch irgendwas, worauf wir achten müssen?
Also bitte nicht die Finger mitten reinschieben, das könnte natürlich ganz schön wehtun, aber eigentlich nehmen die das sehr vorsichtig und kennen das Ganze auch. Die sind sehr, sehr nett zum Glück und du hast was am Auge. Und sind deswegen immer sehr vorsichtig.
Aber sehr gierig, ne?
Ja, Möhren sind wie Schokolade für uns.
Ah, okay. So, jetzt stehen hier die drei Tiere und da stellt sich natürlich sofort die Frage nach dem Namen.
Ja, die haben natürlich alle drei Namen. Hier vorne sehen wir direkt, die weiße ist die Talifa, das links ist die Grace und rechts ist die Gundel. Auf den ersten Blick die beiden relativ ähnlich, aber man kann sie irgendwann doch ganz gut auseinanderhalten, wenn man sie ein bisschen kennt.
Stellen wir doch mal gleich eine Frage. Wenn ich so jetzt auf den ersten Blick mir die Tiere anschaue, dann würde ich jetzt natürlich sagen, ein Trampeltier, das ist noch ein Kamel. Das ist doch wahrscheinlich auch gerne so eine Frage, warum man nicht Kamel sagt, oder?
Ja, genau. Also Kamel ist so der Überbegriff dazu. Das sind alles Kamele. Aber zum Beispiel auch Guanacos und Vicuñas, Lamas, Alpakas sind auch alles Kamele. Man unterscheidet da eben die Neuwelt- und die Altweltkamele. Die Altweltkamele haben Höcker. Wir kennen auch alle das Dromedar, was nur ein Höcker hat. Und die Neuweltkamele haben eben keine Höcker. Mhm. Kommen aus Südamerika und brauchen die da eben so gar nicht. Ne? Hier wird natürlich Fett drin gespeichert in den Höckern, eben weil die wenig Nahrung oft finden oder wenig Wasser. Und dann können die einfach von den Fettreserven zehren, wenn es gerade wenig gibt. Und die Neuweltkamele sind da eben einfach ein bisschen anders aufgestellt, haben auch eher schmalere Füße, sind ein ganzes Stück kleiner. Hier sehen wir ganz breite Füße, die sich verbreitern, wenn sie eben auf Sand treten, damit sie nicht einsinken. Ja. Das brauchen die Neuweltkamele eben nicht, weil die eher gut klettern können, haben schmale Füße, damit sie eben gut auf den Felsen guten Halt haben.
Vincent, wie sieht's aus? Du hast einen Arm zu wenig, glaube ich, oder?
Sind alle sehr gierig und den Eimer Möhren ist ziemlich schnell weg, glaube ich, wenn ich so weitermache und die auch so weiter fressen.
Ja, das ist ja dann nochmal ein ganz besonderes Leckerchen. Also da ist ja auch die Frage, das macht man dann mal so zwischendurch, aber die werden jetzt nicht permanent jede Stunde hier irgendwie mit Möhren von Besuchern gefüttert, das ist klar, ne?
Nein, nein, das ist eben wie so gebuchte Highlighter. Wir achten da auch wirklich drauf, dass die Tiere nur so viel Futter bekommen, wie das mit den Tagesrationen zusammenpasst. Zum Beispiel auch bei den Erdmännchen, so wenn dann klar ist, oh, wir haben heute zwei Fütterungen, dann wird dann natürlich von dem restlichen Futter geguckt, dass die nicht einfach alle viel zu dick werden.
Mhm. Wichtig ist vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, die Besucherinnen und Besucher, die hier hinkommen, sollten jetzt vorher nicht noch ein Kilo Möhren kaufen, um irgendwie die Trampeltiere zu füttern. Ne?
Nein, bitte nicht. Wir sind dafür bestens vorbereitet für alle Besucher, die hier so ein Highlight haben. Da ist für alle genug da, aber eben bitte nicht von den Besucher wegen füttern und jegliche Kilosäcke hier jetzt plötzlich vor den Zustellen.
Okay. So, da wir ja jetzt hier nur eine verkürzte Form der Führung machen, würden wir uns jetzt auf den Weg machen in Richtung
Afrika.
Afrika?
Afrika.
Okay, dann füttern wir noch schnell den Eimer leer und dann gehen wir in Richtung Afrika und mal gucken, wo wir da am Ende auskommen. So, wir haben jetzt ein bisschen Fußweg hinter uns und sind in Afrika angekommen. Marion, wir gucken jetzt hier auf eine riesengroße Fläche und wenn man mal einmal die Augen zumacht und danach wieder auf, dann denkt man sich, oh, ich stehe ja teils wahrhaftig in Afrika. Was ist das?
Genau, das soll auch so sein. Wir stehen hier vor der Grassavanne in Afrika. Das ist die größte Anlage, die wir hier haben, auch im ganzen Zoo. Ist 1,7 Hektar groß und beherbergt ganz, ganz viele verschiedene Tierarten, wie wir hier gerade schon sehen können. Wir können ganz da hinten sogar die Popos der Nashörner sehen. Die wohnen hier auch mit quasi. Allerdings ein bisschen abgetrennt von den anderen Tierarten. Alle Tiere, die hier auf der Seite der Anlage sind, also die Antilopen zum Beispiel oder der Strauß, könnten auf die Seite der Nashörner wechseln. Allerdings könnten die Nashörner jetzt nicht einfach hier rüberkommen, sodass sich quasi die stärksten Tiere hier nicht überall durchboxen und alle nerven. So könnten die quasi hingehen, wenn sie Lust haben. Und wenn nicht, dann bleiben sie eben hier. Wir sehen hier vorne die Zebras, den Strauß.
Genau, die Zebras kriegen gerade Frühstück, oder?
Genau, gerade.
Und der Strauß pirscht sich da jetzt ein bisschen an, aber die vertragen sich alle, oder?
Ja, zum Glück. Also deswegen ist die Anlage eben auch so groß, dass wenn mal irgendwo Streit gibt, könnten sie sich aus dem Weg gehen. Ist zum Glück nicht so oft der Fall.
Ja.
Aber deswegen auch so ein Hügel quasi, sodass, wenn das Tier dann quasi hinter dem Hügel verschwunden ist, wir sind in der Tierwelt, das oft sehr einfach alles gestrickt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Das Problem ist dann meist schon wieder vergessen und dann ist hier auch wieder Ruhe. Aber meistens, wie gesagt, ist das gar nicht nötig. Sie können sich hier genug aus dem Weg gehen und deswegen passt es schon ganz gut.
Super, dann lass uns mal weitergehen, weil ich glaube schon zu ahnen, was unser nächstes Ziel ist. Da müssen wir jetzt, wir sind gerade selber hier ein bisschen auf so einer Anhöhe und ab jetzt geht's bergab und dann guckt man gleich direkt auf ein anderes wunderschönes Gehege mit tollen Tieren, nämlich
den Giraffen, meinen persönlichen Lieblingstieren. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier dran vorbeigehen. Ah, das sind sehr anmutige und wunderschöne Tiere.
Das stimmt. Und die erste können wir auch schon sehen, während wir hier gerade direkt auf die Anlage zulaufen. Jetzt habt ihr ja hier bei den Giraffen auch die Möglichkeit, quasi die Perspektive zu wechseln. Ne? Also wir stehen jetzt direkt unten, aber wenn man hier vorne den Weg ein bisschen hoch geht, dann kommt man zum sogenannten View. Ne?
Genau, da ist man so ein bisschen auf der Augenhöhe von den Giraffen, halt ungefähr dessen Höhe. Und da vorne gibt es natürlich auch dann gerne Futter. Und dann stehen die wirklich direkt vor einem. Gerade wenn die Bullen dann da stehen, der Hans oder der Kito, dann ist das wirklich schon beeindruckend, weil die wirklich auf Augenhöhe mit einem sind und man steht so weit oben. Das macht schon echt Spaß, da oben zu stehen.
Wenn du jetzt so eine Führung machst und ihr hier angekommen seid, was sind dann die Informationen, die du quasi den Leuten gibst?
Zuerst, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wenn es Kinder sind, ne, dann brauche ich denen nicht so viel genaue Sachen erzählen. Die wollen dann oft wissen, wie heißen die Tiere überhaupt, wer ist denn hier der Chef so. Wenn es Erwachsene sind, dann ne, erzählt man erstmal, wie groß ist so eine Giraffe, wie groß werden die. Dann stelle ich den meist den Hans vor, den sieht man natürlich gerade passenderweise genau nicht. Der Hans ist der größte, den wir hier haben, momentan mit 5,30 Meter. Und so eine Giraffe kann dann eben schon mal bis 5,60 Meter, 5,70 Meter groß werden. Dann Halswirbel, ganz, ganz wichtiges Thema eben auch bei uns. Wir haben jeder 7.
Ja.
Und dann finde ich, kann man doch durchaus mal überlegen, wie viel hat wohl so eine Giraffe? Also weil so lang wie der Hals ist. So, und dann lasse ich die Leute.
Ja, da habe ich ja natürlich jetzt auch den richtigen Menschen mitgebracht, Vincent.
Ja, also
Quizfrage.
Wenn wir 7 haben, dann würde ich so auf irgendwas mit 30 tippen, vielleicht so 32.
Nee, die Giraffen haben auch 7.
Oh.
Die sind nur einfach viel, viel größer. Man kann sich das so, wie wenn man so eine Faust macht mit der Hand, so die Größe haben dann fast eben die Halswirbel. So, das finde ich auch immer ganz, ganz spannend, einfach zu wissen. Oder die Zunge auch, die kann bis zu 50 cm lang sein und ist eben so ein bisschen bläulich. Gerade die Eier spielt gerne damit einfach so ein bisschen in der Gegend rum oder popelt sich im Nasenloch. Die ist sehr flexibel, eben damit sie damit die Blätter von den Ästen abziehen können auch. Das macht einfach Spaß, hier zu stehen und die auch zu beobachten. Aber auch, was das Herz leisten muss, das muss man sich einfach mal überlegen, wie stark das sein muss, um eben zum Beispiel alles zu erreichen. Die Beine sind 2 Meter lang dann quasi, der Hals nochmal 3 Meter nach oben und es muss einfach komplett gepumpt werden. Und dafür ist die Giraffe einfach bestens ausgestattet mit einem sogenannten Wundernetz, was dann eben im Hals und vor dem Gehirn sitzt. um zu verhindern, dass wenn die Giraffe trinkt und sich mit dem Kopf vorne überbeugt, dann würde das ganze Blut einfach in den Kopf schießen. Und wir wissen es alle, wenn man dann mal kopfüber irgendwo hängt, das kann ganz schnell sein, dass einem da total schwindelig wird. Und damit das nicht passiert, hat es so ein Wundernetz wie so ein Schwammsystem quasi, was dann kontinuierlich Blut auch absondert, damit das Gehirn die ganze Zeit versorgt ist und nicht alles auf einmal da auch reinschießt.
Jetzt haben aber die Giraffen, wie ich hier gerade sehe, die sind ja nicht alleine auf ihrer Anlage, sondern da sind ja noch andere Tiere. Vincent, weißt du welche?
Also ich sehe hier auf jeden Fall wieder Antilopen und auch so Vögel bzw. Gänse oder so.
So, alles richtig oder haben wir was vergessen?
Ja, Marion. Doch, es passt schon. Das hier vorne sind Blässböcke, die hier stehen, die braunen. Da hinten, wenn man ein Stück nach links geht, kann man noch die Nialas sehen. Da stehen die leicht gestreiften.
Ja.
Und dann haben wir noch Impalas hier auf der Anlage. Die sind aber irgendwo gerade versteckt offensichtlich. Die Kanadagänse gehören hier eigentlich nicht unbedingt drauf. Die leben hier aber überall wild quasi. Und denen gefällt das hier ganz gut. Dafür gehören die Pelikane, die hier vorne liegen, gehören hier auf die Anlage. Und Hornraben noch ein paar. Der sitzt da hinten in der Ecke mit dem roten Hals. Das ist Herr Horn. Und die gehören hier alle hin. Und auch hier wieder eine große Gemeinschaftsanlage, die einfach entstanden ist.
Jetzt sind wir ja schon ein bisschen was unterwegs und stehen hier gerade sehr schattig an der Giraffenanlage. Und da fällt mir natürlich auf, du schleppst die ganze Zeit einen Rucksack mit dir rum. Ich habe ein bisschen Hoffnung auf ein zweites Frühstück, aber wahrscheinlich ist das da nicht drin, oder?
Nee, ist Mittagessen. Nein, Spaß.
Okay.
Nein, ich zeige den Leuten gerne einfach was zum Anfassen auch. Viele Tiere können wir eben nicht anfassen, wir haben nur ein Highlight. Und damit die Leute einfach so ein Gefühl dafür bekommen, wie fühlt sich das Tier vielleicht an oder wie riecht es auch. So, könnt gerne mal reingucken, wenn ihr Lust habt.
Oh ja, das machen wir mal. Vincent,
ja.
Guck mal. So, was haben wir denn da? Das sieht nach...
Löwe.
Das ist eine Löwenmähne. Oder keine
genau,
ganze,
gerne,
sondern...
gerne
wahrscheinlich
aufmachen.
Teile davon.
Genau, das, was so rausgebürstet ist, oder? Oh, das ist auch nochmal eine spannende Sache. Vincent, weißt du, was das ist?
Das vermute ich mal sind Stacheln eines Stachelschweins.
Genau.
Sowas habe ich auch, glaube ich, schon mal gesehen.
Okay. Und last but not least, eins gucken wir uns noch an, bevor wir weiter müssen.
Wir wollen ja auch nicht alles verraten.
Nee, genau. Was
von der Größe her?
Sieht aus wie ein Ei, oder?
Ich muss sagen, das ähnelt sehr einem Straußenei. Also vermute ich mal, dass es ein Straußenei ist.
Mhm, genau, es ist ein ausgepustetes Straußenei.
Okay.
Gut, wer zu Ostern schon mal normale Eier ausgepustet hat, der weiß, dass das bestimmt keine ganz so einfache Aufgabe ist.
Nee, das macht auf jeden Fall Spaß, glaube ich, das auszupusten.
Also das heißt, während der Führung guckt ihr euch nicht nur bei einem Rundgang die Tiere vor Ort an, sondern es gibt halt eben für jeden immer auch ein bisschen was zum Anfassen, was du dann in deinem Rucksack dabei hast.
Genau.
Super. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt weiter auf den Weg und gehen in Richtung Alaska.
Genau.
Dann los geht's. So, wir müssen zugeben, wir haben eine kleine Abkürzung genommen, um jetzt von Afrika nach Alaska zu kommen. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören schon im Grunde, wo wir uns befinden, denn es geht in Richtung Seelöwen, Marion.
Genau, wir sind jetzt schon vor den Toren von Alaska, kurz mal gewechselt rüber von Afrika nach Alaska. Schön wäre es, wenn es in der echten Welt auch so gehen würde, geht aber leider nicht. Ich hoffe, man kann uns noch verstehen.
Oh, ganz schön laut.
Wir werden schon herzlich begrüßt.
Ja, Seelöwen sind schon, die sind schon sensationell. Sag mal, wie viele gibt es denn bei euch?
Also momentan haben wir 13 Seelöwen. Ich schreie ein bisschen, damit das am Ende noch zur Geltung kommt.
Alles gut.
Kommt. Ist gut. Ja.
Also eigentlich würden die Seelöwen gerne selber sprechen, anstatt dass wir hier die ganze Zeit reden, glaube
genau,
ich.
Genau, vielleicht sollten wir ihnen das Mikro geben.
Ja, genau. So, die Seelöwenanlage. Das ist ja auch hier in Alaska echt ein super Highlight, nicht? Also abgesehen davon, wie schön es in die Landschaft passt, die ist auch riesengroß, oder?
Genau, auf jeden Fall. Auch besonders ist einfach der Glastunnel, der unten durch das Becken geht. Man kann da dann quasi eben auch lang gehen und die Seelöwen beim Schwimmen beobachten. Das ist total cool auch.
Ja.
Und war eine Riesenaktion, wie das damals gebaut worden ist. Es ist mit einem Hubschrauber hergeflogen und eingesetzt worden in 3 Teilen. Also wirklich auch eine große Besonderheit. Da kommt dann regelmäßig auch unser Taucher und macht den Tunnel sauber, gerade im Sommer, damit da keine Algen drauf sitzen und die Besucher weiter durchgucken können.
Was gibt es denn sonst noch Wissenswertes zu den Seelöwen? Also wenn ihr hier Halt macht bei den Führungen, was erzählst du dann über die Tiere? Also das mit dem Hubschrauber ist natürlich super interessant, aber zu den Tieren wird es ja wahrscheinlich auch noch was geben, oder?
Ja, natürlich. Ja, wir haben hier kalifornische Seelöwen. Viele kennen eben auch den Seehund, ganz klassisch, wie man ihn sonst eben auch kennt. Und da gibt es eben doch ganz prägnante Unterschiede, weil wir haben hier keine Hundsrobben, sondern Ohrenrobben. Also die Seelöwen sind Ohrenrobben und das kann man eben auch ganz gut erkennen. Die haben kleine außenliegende Ohren und die Seehunde zum Beispiel eben nicht. Und die haben eher so einen dicken, massigen Körper, kann man sich schon vorstellen, und robben dann immer so auf dem Bauch rum, wie man es eben so aus so Filmen kennt. Bei uns können die Hinterflossen einfach unter den Körper stellen noch und die Vorderflossen auch und dann watscheln die da so lustig über das Gelände. Deswegen, man sieht das schon eben dann ganz gut als Laien quasi, ob es Ohren- oder Hundsrobben sind. Und natürlich besonders, dass die so lange tauchen können. Wenn das ein Kindergeburtstag ist, dann lasse ich die Kinder auch alle mal die Luft anhalten und guck mal, wie lange die es schaffen. Und lass sie vorher mal schätzen. Meistens schätzen sie dann irgendwie, sie selbst schaffen so 1 Minute. Das kommt meist auch ganz gut hin. Die Seelöwen schaffen natürlich deutlich länger. Die schaffen dann bis zu 15 Minuten. Das machen sie bei uns natürlich seltener.
Ja.
Brauchen sie auch meistens nicht. Aber in der Natur eben können sie ganz schön lange die Luft anhalten. Die
aber verspielt sind die natürlich schon, die Seelöwen, ne?
Ja.
Also es gibt zumindest eine, Vincent, ich glaube, du hast es schon ausprobiert, oder?
Genau, ich habe mit einer Seelöwin gespielt im Tunnel. Paula hieß die, glaube ich. Die folgte dann immer meinem Finger, als ich an der Scheibe entlang gerannt bin. Und dann bin ich mit ihr hin und her, von links nach rechts.
Genau.
Und das ist auch wirklich, also die sind schon verspielt, kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn hier der Taucher drin ist, auch die Tierpfleger gehen regelmäßig mit tauchen. Und dann kommen die Seelöwen und gucken sich das alles genau an, versuchen mal an irgendwelchen Sachen, Schnüren, die da rumhängen, ein bisschen rumzukauen. Und auch hier mit Bällen und so, es wird eigentlich mit allem gespielt, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Natürlich auch wichtig, Medical Training hat so ein bisschen was Verspieltes natürlich auch. Die Tierpfleger machen mit denen jetzt ja nicht nur Mund öffnen und Augen gucken, sondern eben dann zum Beispiel auch dürfen die mit dem Ball spielen, wenn sie Lust haben. Oder winken, die Tiffy winkt sehr gerne, das macht denen natürlich dann auch Spaß.
Wunderbar. Für unsere kleine Podcast-Führung ist das jetzt quasi schon die letzte Station. Ich möchte mit dir aber gegen Ende unserer heutigen Folge noch mal so ein paar Eckdaten im Grunde klären für die Leute, die Lust haben, das vielleicht auch zu machen. Also Führungen an sich, wer bucht das eigentlich so? Kann das jeder? Muss das eine Gruppe sein?
Theoretisch kann das jeder buchen. Also es gibt meist eher eine begrenzte Anzahl, wie viele Leute mit können. Zum Beispiel in einem Schnupperkurs ist immer klar, es dürfen nur 2 Leute sein. Mhm. Bei so normalen Führungen, meine ich, sind es dann 20 Leute eben, die höchstens. Man kann natürlich auch größere Gruppen anmelden, haben wir auch regelmäßig, wo ich dann schon mit 30 Leuten hier durch den Zoo gelaufen bin. Sowas ist dann aber meist eher eine Absprache einfach, die getroffen wird. Aber sonst, mal sind es 5 Leute, die ich hier rumführe, mal sind es 10 Privatpersonen, Firmen, Vereine, Junggesellenabschiede. Ich hatte alles Mögliche hier schon. Theoretisch kann das jeder buchen, der Lust hat.
Wie groß die Gruppen sind, da hatten wir gerade schon gesagt, also Schnupperkurs ist irgendwie begrenzt. Aber natürlich jeder, der so eine Führung bucht, möchte natürlich sagen, ich möchte nicht einer von 300 sein, die einmal durch den Zoo laufen. Also gibt es da eine Grenze nach oben für so eine normale Führung oder wenn ich mich als Unternehmen interessiere?
Normalerweise, also so, ich glaube, Privatpersonen sind, meine ich, 20 Leute, wo Ende ist. Und bei so Firmen ist es oft einfach eine Absprache, die getroffen wird, wo dann einfach oft gesagt wird, wir machen hier eine Firmenfeier und wer Lust hat, kann mitgehen und wer nicht. Wir sagen dann meist, dass halt Qualitätsverlust eventuell sein kann, wenn ich mit 40 Leuten durch den Zoo gehe. Hatten wir auch alles schon, aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Das ist einfach dann.
Und du bist ja nicht alleine. Ne?
Nee,
du hast
eben
eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen.
Genau, eben. Meistens machen wir das dann eben auch zu zweit, sodass sich die Leute aufteilen können. Manchmal ist es trotzdem noch sehr viele Leute. Aber an sich sind wir meist so viele Kolleginnen und Kollegen eben mit dabei, damit jeder auf seine Kosten kommt, der was gebucht hat.
Jetzt seid ihr ja dann halt eben in so einer Führung quasi auch der direkte Ansprechpartner für die Leute, die hier sind. Gibt es da so Fragen, die besonders häufig gestellt werden?
Also besonders häufig ist natürlich die Frage irgendwie, wie heißt das Tier oder wie alt können die werden? Das sind so eigentlich die meisten Fragen. Der Rest variiert meist, was fressen die oder wie viel fressen die, kommt auch ganz gerne mal. Aber so die eine ganz typische Frage gibt es irgendwie jetzt nicht so.
Aber es gibt Fragen, die ihr nicht beantworten könnt, oder?
Bestimmt,
wisst ihr alles?
Nein, alles auf keinen Fall. Aber die meisten Dinge wissen wir ja zum Glück. Ganz spezifische Fragen, klar, kann jederzeit mal irgendwie passieren. Aber ja, dann kann man meist auch sagen, oh, wir recherchieren das mal zusammen und gucken das dann noch irgendwie nach. Meist findet man da eine ganz gute Lösung.
Letzter Punkt, was das Organisatorische angeht, Ferien im Zoo ist eine... Ja, ich will sagen, eine Veranstaltung, gerade für die kleineren Gäste. Was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist eine Woche dann quasi hier im Zoo verbringen. Ganz viele tolle Sachen, die hier mitgemacht werden mit den Kindern. Ja, meine Kollegen haben sich da echt ganz viele Gedanken gemacht, worauf die Kinder Lust hätten und woran sie Spaß haben. Angefangen natürlich beim Basteln, beim Spielen auf den Spielplätzen, die hier überall sind. Aber auch kleine Führungen durch den Zoo überall. Da wartet ganz viel tolles Programm auf die Kinder. Und es ist auch immer sehr, sehr beliebt hier im Zoo. Und ja, wir werden sehen, was uns dieses Jahr noch bei Ferien im Zoo erwartet. Nächste Woche geht's los.
Informationen natürlich für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Marion, am Ende, es ist schon... Brauch geworden bei unserer Podcast-Reihe. Am Ende fragen wir natürlich immer unseren Interviewpartner, ob es da irgendwie eine Leidenschaft für ein spezielles Tier gibt, also das berühmte Lieblingstier. Wie würdest du das beantworten?
Ja, aber ich habe irgendwie nicht nur eins. Dadurch, dass ich hier gelernt habe,
ja,
habe ich so ganz
haben, ja.
viele. Ja, ich bin totaler Afrika-Fan, muss ich sagen. Meine Lieblingstiere sind auf jeden Fall die Giraffen, Flusspferde und Hyänen.
Ein spezielles Tier oder geht es da mehr um die Tierarten?
Beides, das kommt ganz drauf an. Irgendwie hat man ja doch bei jeder Tier hat dann irgendwie einen, mit dem man vielleicht eine besonders gute Beziehung auch hat oder den man besonders toll findet. Ich mag den Ernie, unser ältestes Flusspferd, ganz gerne. Aber ich finde die meisten Tiere hier im Zoo einfach ganz toll.
Wunderbar. Marion, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die ganz vielen interessanten Einblicke, die wir hier haben durften. Vincent, hat es auch gefallen?
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Das ist gut. Sie können gerne auch Führungen buchen oder an solchen Maßnahmen hier in der Zoom-Erlebniswelt teilnehmen. Wie gesagt, Informationen auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.